SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Fortschritt im Wandel, Deutschland packt das. Unter diesem Motto hatte sich die SPD in Klausur begeben. Was wollen uns Genossinnen und Genossen damit sagen? Wir fragen Parteichefin Saskia Esken im SWR 2 Tagesgespräch. Bundesinnenministerin Faeser will das Waffenrecht verschärfen. Der FDP dürfte das gar nicht gefallen. Und wo steht Brasilien nach dem Aufruhr? Wir sprechen darüber mit unserer Korrespondentin. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirra. Guten Abend. Neues Jahr, neues Glück. Vielleicht ja auch für die Regierungskoalition aus der tragenden SPD, aus Grünen und FDP. Schaut man auf Fakten, steht die Ampel gar nicht so schlecht da. Sie hat weitreichende Entscheidungen getroffen. Schaut man auf Wahrnehmung, steht die Ampel miserabel da. Sie hätte aktuell keine Chance, noch einmal in dieser Form gewählt zu werden. Viele empfinden die Arbeit der Koalition als mindestens holprig. Nun gehen die Parteien traditionell zum Jahresanfang in sich. Neues Jahr, neues Glück eben. Sie stecken neue Ziele, ziehen Bilanz und wagen Ausblick. So auch die SPD. Gestern hatten sich Genossinnen und Genossen in Klausur begeben. Motto des Treffens: Fortschritt im Wandel, Deutschland packt das mit sozialer Politik für dich. Klingt super. Ist es das auch? Wir haben für das SWR 2 Tagesgespräch mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken gesprochen. Frau Esken, das Motto klingt ein bisschen nach hohler Hochglanzwerbung. Was will die SPD den Wählerinnen und Wählern denn damit sagen?
Also wir haben, glaube ich, schon im vergangenen Jahr in der Ampelkoalition die wirklich schwierigen, mit schweren auch Aufgaben und Belastungen gestartet ist, insbesondere nach dem Angriff Putins auf die Ukraine, deutlich gemacht, dass wir eben genau mit diesem Fokus mit sozialer Politik für die Menschen in Deutschland auch die Situation erträglich machen, dass wir Entlastungen auf den Weg bringen, dass wir die Löhne stärken, dass wir den Sozialstaat stärken und dass wir am Ende auch über die Preisbremsen bei Gas, Strom und Fernwärme jetzt auch die Energiepreise eben bewältigbar machen für die Bevölkerung und für die Betriebe natürlich auch. Und insofern hat die Ampel im ersten Jahr sehr deutlich auch gemacht, dass wir neben den vielfältigen Herausforderungen, die wir international auch zu bewältigen haben, eben auch einen ganz klaren Fokus auf der Innenpolitik und auf der sozialen Gerechtigkeit haben.
Also soziale Gerechtigkeit jetzt in Kontext mit den Krisenbelastungen. Sehen Sie darüber hinaus in diesen Kriegs- und Krisenzeiten genug Raum für Sozialpolitik? Ich denke mal an Arbeitslose, an eine soziale Schere, die sich zumindest weiter öffnet beispielsweise.
Na, wir haben ja tatsächlich im vergangenen Jahr den Mindestlohn einmalig auch durch eine politische Entscheidung wesentlich erhöht, um 25% im Vergleich zum Jahr 2021. Das ist wirklich eine massive Erhöhung und bringt zumindest alleinstehende Beschäftigte, die in Vollzeit den Mindestlohn verdienen, aus der Armutsgrenze raus. Das ist ein wirklich wichtiger Schritt. Wir haben natürlich auch das Bürgergeld, was den Inflationsausgleich anbelangt, wesentlich angepasst und haben Wohngeld ausgeweitet, Wohngeld erhöht. Wir haben das Kindergeld und haben den Kinderzuschlag massiv erhöht.
Also sind Sie damit sich im Reinen, obwohl ja auch wichtige sozialpolitische Ziele etwa wie im Wohnungsbau nicht erreicht wurden?
Der Wohnungsbau steckt ähnlich wie viele andere baupolitische Vorhaben, auch bei der Infrastruktur übrigens, ein Stück weit in der Krise, weil es sowohl bei Planung und Genehmigung Schwierigkeiten gibt, als auch bei den Fachkräften, dass uns eben einfach die Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Auch die Investitionsbereitschaft in die Wohnungen baut ja nicht ausschließlich die öffentliche Hand. Auch die Investitionsbereitschaft ist in letzter Zeit zurückgegangen angesichts der krisenhaften Situation. Das ist nachvollziehbar, aber sehr problematisch. Und genau deshalb haben wir uns ja auch mit dem Thema Infrastruktur jetzt bei unserer Jahresauftaktklausur beschäftigt.
Genau. Was haben Sie denn da konkret vereinbart?
Wir haben konkret vereinbart, dass wir uns für viele Infrastrukturthemen, da geht es nicht alleine nur um Beton, durchaus Mobilität und digitale Netze und auch Wärmenetze jetzt in den größeren Kommunen, geht es aber daneben auch eben um die soziale Infrastruktur, um das Gesundheitswesen, um das Bildungswesen, wo eben auch investiert werden muss. Und wir müssen mit den Vorhaben, die wir dort ganz klar definieren können und wo auch große Einigkeit darüber besteht, sowieso in der Ampel, aber auch darüber hinaus, welche Dinge da getan werden müssen. Wir müssen da schneller werden und wir müssen effizienter werden, weil da ist einfach in den letzten Jahren vieles liegen geblieben, wo die Notwendigkeiten längst erkannt bekannt waren, aber einfach der Reformwille vielleicht nicht in dem Maße vorhanden war, wie jetzt eben die Ampelkoalition mit ihrem klaren Aufbruchssignal auch sich vorgenommen hat.
Beim Stichwort Mobilität habe ich keine große Einigkeit in der Ampel wahrnehmen können. Was hat Ihres Erachtens nach Vorrang? Straße, Schiene?
Ich bin der Überzeugung, dass wir den Menschen gute Alternativen anbieten müssen im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr, damit eben der Individualverkehr mit den Autos auch zurückgedrängt werden kann. Das ist schon richtig und klar. Und dennoch müssen wir natürlich auch sowohl für Güter als auch für Personenverkehr eine gute Infrastruktur auf der Straße weiterhin aufrechterhalten.
Aber Vorrang Schiene, sagen Sie?
Das ist im Koalitionsvertrag so vereinbart und wird auch so umgesetzt.
Weist da noch mal jemand den Kollegen vom Verkehrsressort, Volker Wissing, darauf hin?
Wir haben diesen Koalitionsvertrag gemeinsam vereinbart. Volker Wissing war auch bei den Koalitionsverhandlungen maßgeblich mit beteiligt, war ja damals noch als Generalsekretär der FDP tätig. Und insofern glaube ich nicht, dass er da eine Erinnerung braucht.
Wenn wir gerade bei Personalien sind, Frau Esken, es wird ja auch viel über eine Kabinettsumbildung gemutmaßt. Im Zentrum steht fast immer Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ist es im Interesse von Regierung, aber auch SPD klug, an ihr festzuhalten, egal in welchem Ressort?
Wir haben derzeit überhaupt keinen Anlass, über Kabinettsumbildungen zu sprechen. Das ist richtig, dass darüber spekuliert wird, aber in der Regierung gibt es dazu überhaupt keinen Anlass.
Als Parteivorsitzende halten Sie also an ihr fest?
Es geht jetzt darum, dass wir die wichtige und auch erfolgreiche Arbeit der Ampelkoalition fortsetzen. Und dazu brauchen wir alle unsere Ministerinnen und Minister.
Jetzt mal nur zur SPD. Die Partei verliert beständig Mitglieder. Braucht Ihre Partei vielleicht weniger Hochglanz und mehr Bodenständigkeit und Nähe?
Das gilt sicher für sehr, sehr viele große Organisationen, für Gewerkschaften, für Parteien, für auch große Vereine, dass eben die Bereitschaft, sich in Organisationen zu binden, als Form des Engagements, lebenslange Bindungen womöglich einzugehen, immer weiter zurückgeht. Sicher insbesondere für Parteien gilt es. Insofern haben wir alle zusammen die Aufgabe, neue Wege auch zu finden, wie wir Menschen temporär oder auch auf Dauer an uns binden können. Ich weise aber auch darauf hin, dass wir überall in allen Organisationen große Schwierigkeiten haben, die, sagen wir mal, das Familienalter einzubeziehen. Also Menschen, die gerade im Moment eine Familie mit jungen Kindern haben oder auch mit zu pflegenden Angehörigen. Alle unsere Beteiligungsformate sind derzeit noch nicht gut dazu geeignet, um diese Menschen einzubinden, denn die haben in der Rush-Hour des Lebens, wie man manchmal so sagt, einfach nicht zu den Zeiten die Möglichkeit, sich zu beteiligen, wo wir unsere Veranstaltungen machen.
Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. So viel also zur Klausur der SPD. Und wir haben in unseren Sendungen ja auch über die Klausuren von FDP und CDU und CSU berichtet. Kommen jetzt noch die Grünen dran. Deren Bundesvorstand um die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Noripur haben heute beraten. Auch hier geht es um Zukunftspolitik, wie Dietrich Karl Meurer aus Berlin berichtet.
Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die Folgen der Energiekrise musste die Partei manche Kröte schlucken. Atomkraft, Streckbetrieb, Braunkohlenutzung und so weiter. Doch Ricarda Lang verteidigt zum Auftakt des zweitägigen Treffens der Parteispitze die Entscheidungen. So wurde die Energieversorgung gesichert.
Wir zeigen, wir können als Gesellschaft Krise, wir als Grüne können Krise. Und wir werden dieses Land auch weiterhin sicher durch die Krise führen.
Doch nach einem Jahr im Zeichen von Krisenmanagement soll nun das Jahr des Klimaschutzes kommen. Wirtschaft und Industrie wollen die Grünen entsprechend umbauen. Denn, so sagt Parteichefin Ricarda Lang, Deutschland sei zu abhängig von fossilen Energieträgern und erneuerbare Energien würden noch nicht stark genug genutzt. Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssten diese ausgebaut und gebäudeenergetisch saniert werden. Gleichzeitig brauche es Maßnahmen im Bereich Verkehr.
Denn dort sind wir immer noch viel zu weit davon entfernt, unsere Klimaziele einzuhalten. Da gibt es gar nicht die eine einzelne Lösung, sondern es liegen viele verschiedene Maßnahmen auf dem Tisch. Der Abbau von umweltschädlichen Subventionen, indem wir das Dienstwagenprivileg reformieren, mehr Investitionen in die Schiene und in die Bahn und damit auch eine pünktliche Bahn, auf die sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können.
Omid Nuripur, der gemeinsam mit Ricarda Lang an der Spitze der Grünen steht, bezeichnet Klimaschutz als einen zentralen Aspekt im internationalen Wettbewerb und damit für Wohlstand und Wirtschaftskraft in Deutschland. Nicht nur bei Energiefragen sieht Nuripur einen Nachholbedarf, sondern generell gelte es, globale Abhängigkeiten zu reduzieren.
Die Frage der Rohstoffe und die Diversifizierung, die die letzten Jahre ausgeblieben ist, auch die Frage der Kreislaufwirtschaft beim Thema Rohstoffe ist zentral.
Die Grünen wollen als zukunftsorientierte Wirtschaftspartei wahrgenommen werden. Weitere Konflikte zwischen Idealen und Pragmatismus dürften vorprogrammiert sein.
So ist es. Insgesamt lauter gute Vorsätze bei den Regierungsparteien. Alles soll vorangehen, möglichst in harmonischer Einigkeit. Aber das dürfte, wie gesagt, schwierig werden. Wie immer allerdings, wenn mehrere unterschiedliche Vorstellungen unter einen Hut passen sollen. Ganz aktuell bietet sich bereits ein Thema zum Streiten an. Das deutsche Waffenrecht. Die FDP ist mit der Gesetzeslage zufrieden, die SPD nicht. Bundesinnenministerin Faeser will das Waffenrecht ändern und hat dazu einen Gesetzentwurf erarbeitet. Unser Berliner Korrespondent Philipp Eckstein mit den Einzelheiten.
Es soll mit noch strengeren Regeln verhindert werden, dass Extremistinnen und Extremisten, Verfassungsfeinde, Kriminelle in Deutschland legal an Waffen kommen. Dazu sollen die Behörden, die Sicherheitsbehörden untereinander noch enger kooperieren. Stichwort Datenaustausch, also dass man schaut, ob denn zu bestimmten Personen Erkenntnisse vorliegen. Neue Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer sollen, so sieht es jetzt dieser Gesetzentwurf vor, künftig auch ein ärztliches oder psychologisches Zeugnis vorlegen müssen. Auch da geht es dann um die Frage, sind sie geeignet, eine Waffe zu besitzen? Und dann sollen künftig auch die Regeln zum Besitz von Waffen noch weiter verschärft werden. Das Bundesinnenministerium will dafür sogenannte kriegsähnliche halbautomatische Waffen verbieten. 225.000 solcher Waffen sollen in Deutschland im Umlauf sein. Und wer künftig eine Schreckschusswaffe, eine Gaspistole oder auch eine Armbrust kaufen möchte, der braucht, wenn denn dieses Gesetz so kommt, dann künftig dafür auch einen kleinen Waffenschein. Die Pläne zur Verschärfung des Waffenrechts sind innerhalb der Regierungskoalition, also zwischen SPD, FDP und Grünen, umstritten. Die Debatte läuft ja schon seit einigen Wochen und vor allem die FDP hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass sie davon eigentlich wenig hält. Die FDP betont, dass Deutschland bereits ein sehr strenges Waffenrecht hat und dass es keine Verschärfung braucht, sondern dass die bestehenden Regeln nur konsequent umgesetzt werden müssen. Das hat heute auch nochmal der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Konstantin Kuhle, auf Twitter geschrieben. Er hat dort geschrieben, neue Verbotsdebatten helfen nicht weiter. Auch die größte Oppositionsfraktion, also CDU/CSU, die sind skeptisch. Das heißt, jetzt läuft die Debatte erstmal weiter. Man muss schauen, wie sie ausgeht. Der Gesetzentwurf aus dem Innenministerium, der geht jetzt erstmal in die sogenannte Ressortabstimmung. Das heißt, die anderen Bundesministerien können sich jetzt dazu äußern.
Philipp Eckstein zu den geplanten Änderungen am Waffenrecht. Lützerath gibt es nicht mehr, eigentlich. Der Weiler im rheinischen Braunkohlerevier ist lange schon geräumt, die Lützerather umgesiedelt, die paar Häuser und Höfe von ihnen verlassen. Die Gebäude sollen abgerissen, ganz Lützerath abgebaggert werden. Denn Grund und Boden gehören dem Energiekonzern RWE. Es ist politisch gewollt, dass RWE den Braunkohletagebau Garzweiler ausdehnt und dafür am Platz dieses Weilers Lützerath Kohle abbaut. Lützerath ist daher ein exemplarischer Ort für Aktivisten im Dienste des Klimaschutzes. Sie haben den Ort seit geraumer Zeit besetzt. Einige hundert leben dort, obwohl es seit Mitte Dezember verboten ist, den Platz überhaupt zu betreten. Heute hat die Polizei angekündigt, man könne ab Mittwoch mit einer Räumung rechnen. Zu rechnen ist dabei auch mit erheblichem Widerstand. Thomas Wenkert.
In dieser Woche will die Aachener Polizei mit der Räumung von Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler 2 beginnen. Der Ort soll noch für den Tagebau abgerissen werden. In Lützerath halten sich nach Angaben der Polizei rund 300 Klimaaktivisten auf. Ein kleiner Teil von ihnen sei auch gewaltbereit, hieß es heute. Hundertschaften aus ganz Deutschland werden dann im Einsatz sein. Aachens Polizeipräsident Dirk Weinsbach.
Ein sehr herausfordernder Einsatz. Wir haben eine kleine Gruppe von Gewalttätern, die gegebenenfalls aus der großen Menge heraus agiert. Gestern flogen Steine gegen Kolleginnen und Kollegen. Das ist etwas, was beunruhigt. Aber der Einsatz ist insgesamt eine Herausforderung. Wir haben 25, 27 Baumhäuser, in beträchtlicher Höhe, die geräumt werden müssen. Wir haben 7 Häuser, die verbarrikadiert sind, die geräumt werden müssen. Wir haben auf den Straßen und Wegen verschiedene Widerstandsstrukturen. Auch die müssen abgeräumt werden, zum Teil mit Spezialkräften. Das sind besondere Herausforderungen.
Man wolle es der Polizei so schwer machen wie möglich, haben die Aktivisten in den vergangenen Tagen immer wieder betont. Sie haben Aktionen des zivilen Ungehorsams angekündigt, also Sitzblockaden oder auch das Einbringen in den Tagebau Garzweiler 2. Die Polizei rechnet mit Aktionen im gesamten rheinischen Braunkohlerevier, auch mit der Blockade von Transportwegen oder Kraftwerken. Nach Meinung von Polizeipräsident Weinsbach könne man diesen Einsatz jedoch nicht mit dem Räumungseinsatz im Hambacher Forst von mehr als 4 Jahren vergleichen.
Ja, der Einsatzraum ist ein ganz anderer. Hambach war viel größer, die Rechtslage war nicht eindeutig geklärt. Hier haben wir jetzt viel kleineren Einsatzraum, wo die Probleme sozusagen geballter sich auf wenige Quadratmeter konzentrieren. Das ist zum Teil auch ein Sicherheitsproblem, weil jederzeit Gefahren drohen durch die Arbeitsmaschinen und durch den Einsatz selbst. Wir haben alles viel konzentrierter. Die Baumhäuser, die baulichen Strukturen, sprich die Häuser, aber auch die anderen Widerstands- und Protestformen. Und wir haben natürlich auch die Besetzerinnen und Besetzer auf einem sehr viel konzentrierteren Areal.
Weinsbach hat heute noch einmal an die Aktivisten appelliert, friedlich zu demonstrieren, jegliche Eskalation zu vermeiden. Straftaten, so der Polizeipräsident, würden konsequent verfolgt. Dass Beamte in den vergangenen Tagen mit Steinen beworfen wurden, habe ihn geschockt. Solche Bilder sollten sich nicht wiederholen.
Ich habe die Hoffnung, dass im Bewusstsein ist, dass dieser Ort auch symbolhaft überhöht ist und dass man dort nicht eine Auseinandersetzung sozusagen unter einem hohen Grad von Eigengefährdung und auch von Gefährdung von Kolleginnen und Kollegen führt, sondern dass man versucht, die Gefahren in einem begrenzten Umfang zu halten und insofern wir zu keiner Eskalation von Gefahrenlagen und Konfrontationen vor Ort kommen.
Die Aachener Polizei geht von einem 4-wöchigen Einsatz in Lützerath aus.
Auch die folgende Geschichte spielt im Ruhrgebiet in Castrop-Rauxel. Dort hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag 2 Iraner festgenommen, Brüder. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf wirft ihnen vor, einen Anschlag geplant zu haben, islamistisch motiviert und mit Giftstoffen geplant. Allein bislang wurde kein Gift gefunden. Michael Westerhoff dazu.
Am Vormittag mussten erneut die Nachbarn der Tatverdächtigen aus Castrop-Rauxel ihre Wohnungen verlassen. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der 32-jährige Terrorverdächtige regelmäßig eine Garage im Hinterhof seines Wohnhauses nutzt. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft fürchteten, dass sich Giftstoffe in der Garage befinden könnten. Generalstaatsanwalt Holger Heming zu den Ermittlungen.
Bei dieser Durchsuchung ist ein Paket aufgefunden worden, das auf gefährlichen Inhalt überprüft wird. Vor diesem Hintergrund sind auch im Nahbereich Wohnhäuser evakuiert worden, um eben die Sicherheit der Bevölkerung auch gewährleisten zu können.
Eine auf Giftstoffe spezialisierte Einsatzgruppe der Feuerwehr untersuchte das Päckchen. Die Untersuchung ergab jedoch, dass sich im Paket kein Gift befunden hat. Auch bei der Durchsuchung der Wohnung des 32-Jährigen gestern hatten die Beamten kein Gift gefunden. Trotzdem ist sich die Generalstaatsanwaltschaft sicher, dass die beiden einen Anschlag geplant haben.
Zum jetzigen Ermittlungsstand haben wir den Tatvorwurf der Verabredung zu einem Verbrechen. Das heißt, aufgrund auch unter anderem von Auswertungsergebnissen besteht derzeit der dringende Tatverdacht dahingehend, dass die beiden sich zu einem solchen Anschlag verabredet haben.
Am Vormittag wurden weitere Details über die beiden festgenommenen iranischen Brüder bekannt. Die beiden Brüder sollen 2015 nach Deutschland eingereist sein. Hinweise auf die beiden kamen von Sicherheitsbehörden aus den USA. Auch wegen der Arbeit der Nachrichtendienste sei die Gefahr islamistischer Anschläge aktuell nicht so hoch wie vor einigen Jahren, sagt Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London.
Die Bedrohungslage hat sich tatsächlich verbessert im Laufe der letzten Jahre. Das liegt an 2 Gründen. Erstens, dieses Kalifat des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im Irak, das existiert nicht mehr. Zweitens, die Sicherheitsbehörden in Europa haben diese Netzwerke zerschlagen.
Bei den beiden Brüdern aus Castrop-Rauxel könnte es sich um Einzeltäter gehandelt haben. Sie sollen nach jetzigem Ermittlungsstand keinen Auftrag vom iranischen Staat gehabt haben. Allerdings soll der ältere Bruder Anhänger einer islamistischen Terrororganisation sein.
SWR 2 aktuell, 18.24 Uhr. Wer hört und liest und Bilder darüber sieht, was sich gestern in Brasilia zugetragen hat, fühlt sich zwangsläufig an den Sturm auf das Kapitol in Washington erinnert. Als fanatische Anhänger des ehemaligen Präsidenten Trump den Regierungssitz gestürmt haben, am 6. Januar 2021. Fast auf den Tag genau 2 Jahre später treiben fanatische Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro das Gleiche. Sie dringen in das Parlamentsgebäude ein, in den Präsidentenpalast und den obersten Gerichtshof. Sie zertrümmern Fensterscheiben und schlagen kurz und klein, was nicht nied- und nagelfest ist. Diese Menschen in Washington und Brasilia wollen allen zeigen, dass sie Demokratie und Gesetz missachten und verachten. Paula Kersten ist unsere Korrespondentin für Brasilien. Frau Kersten, wie reagieren die Brasilianerinnen und Brasilianer auf das Geschehen?
Ja, der Schock sitzt tief im Land. Also da ist eine große Fassungslosigkeit zu spüren. Das drückt auch die Tagespresse aus. Die Zeitung O Globo spricht von Terrorismus, von Putschisten und von einem noch nie dagewesenen Akt der Zerstörung. Es ist ja schon so, dass Anhängerinnen und Anhänger des rechtsextremen Bolsonaro immer wieder gedroht hatten, dass sie aktiv werden würden und auch einen Putsch des Militärs gefordert hatten. Aber so richtig damit gerechnet, dass es tatsächlich so weit kommt, hat kaum jemand. Eine brasilianische Kollegin sagte mir, man habe die Anhänger dahingehend vielleicht auch einfach unterschätzt. Also hier ist wirklich eine große Ungläubigkeit zu spüren, Fassungslosigkeit und auch in einem gewissen Maße die Sorge, wie es nach dem Sturm auf das Regierungsviertel weitergeht.
Ja, da würde ich gerne nachher noch mal kurz drauf zurückkommen. Zunächst, die Polizei schien ja lange recht hilflos. Was sagt das aus über das Funktionieren der Sicherheitsbehörden?
Präsident Lula hat ja gestern in seiner Reaktion auf die Ereignisse im Regierungsviertel deutlich gemacht, dass er da extreme Schwierigkeiten sieht bei der Polizei. Also er wirft ihnen, den Sicherheitskräften, Inkompetenz, fehlenden Willen und Vorsatz vor. Und auch, um jetzt nochmal die Tagespresse von heute zu zitieren, die Folha de São Paulo, die schreibt zum Beispiel, dass die Tatenlosigkeit der Sicherheitskräfte und der lokalen Regierung den Extremisten ihre Aktionen erleichtert hätten. Und es ist tatsächlich auch so, dass Videos im Internet kursieren von Polizisten, die Selfies mit den Demonstrierenden machen. Also das ist eine Frage, die das Land auf jeden Fall noch länger beschäftigen wird. Und es wurden ja auch schon erste personelle Konsequenzen gezogen. Gestern wurde von Lula angekündigt, der Sicherheitschef von Brasilia entlassen, weil er offenbar Bescheid wusste über diese Demonstration, die sich in Bewegung gesetzt hat in Richtung Regierungsviertel und trotzdem die Verstärkung der Sicherheitskräfte verweigert hatte. Und heute hat der oberste Gerichtshof den Gouverneur des Bezirks in Brasilia für 90 Tage des Amtes enthoben, weil auch er trotz deutlicher Hinweise auf gewalttätige Aktionen nichts unternommen habe, heißt es.
Vor diesem Hintergrund, wie das jetzt gelaufen ist, kann man überhaupt darauf vertrauen, dass die Strafverfolgung funktioniert, die Lula ja jetzt angekündigt hat?
Das ist was Lula auf jeden Fall wird durchsetzen wollen. Also er hat ja gesagt, dass die Demokratie sich mit den Waffen der Demokratie, also den Gesetzen, verteidigen wird und dass er mit Härte, aber auch mit Bedacht jetzt vorgehen muss in dieser Situation. Mit Bedacht auch deswegen, um jede weitere Eskalation zu vermeiden.
Sie haben das gerade schon angedeutet, dass man die Anhänger vielleicht unterschätzt hat. Es ist mit all dem, mit Strafverfolgung jetzt auch nicht getan. Es scheint offensichtlich so, dass undemokratisches und rechtsextremes Gedankengut tiefer verwurzelt ist, als man annahm. Ist das so?
Ja, es ist schon so und es ist auch so, dass einige Expertinnen und Experten da ganz klar eine Mitschuld bei dem rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro sehen, der ja während seiner Zeit als Präsident, aber auch während seiner Zeit im Nationalkongress, und das waren immerhin 27 Jahre, einen wirklich antidemokratischen Diskurs genährt hat. Also viele Reden gehalten hat, in denen er die Militärdiktatur verteidigt hat, die Folter. Und er hat ja auch nach den Wahlen im Oktober immer wieder angezweifelt, dass die Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist und hat bis heute seine Niederlage nicht anerkannt. Also Bolsonaro spielt da sicher eine ganz große Rolle in dem, was sich gestern zugetragen hat. So sehen das zumindest einige Expertinnen und Experten.
Er selbst, Bolsonaro, ist ja seit einigen Tagen in den USA. Jetzt hat er den Angriff per Twitter verurteilt. Halten Sie das für glaubwürdig?
Es ist schwierig zu glauben, dass Bolsonaro diesen Sturm auf das Regierungsviertel tatsächlich in dieser Härte verurteilt, wie er das gestern auf Twitter bekannt gegeben hat. Zumal er sich im Nachgang des Sturms auf das Kapitol 2021 immer wieder auch wohlwollend über das geäußert hat, was da in Washington passiert ist. Also wir müssen sehen, wie Bolsonaro sich jetzt in den nächsten Tagen noch äußern wird. Was auch der Fall ist, ist, dass der Neffe des Ex-Präsidenten Bolsonaro, Leonardo Indio Bolsonaro, der hat während des Angriffs auf das Regierungsviertel ein Selfie von sich veröffentlicht, dort auf dem Kongressgelände. Und dazu hat er geschrieben, dass sich jetzt sicher alle auf den Vandalismus konzentrieren werden, dass sie aber, also die Menschen, die sich da versammelt hatten, die Wahrheit kennen würden. Also Bolsonaros Anhänger stehen da eher hinter dem, was Bolsonaro früher gesagt hat und nicht hinter dem, was er jetzt auf Twitter geschrieben hat.
Und wahrscheinlich muss man auch auf Lula schauen. Was denken Sie, stärkt oder schwächt ihn das Geschehen jetzt?
Also im Moment ist es so, dass Lula da mit viel Bestimmtheit vorgeht. Also auch die ersten personellen Konsequenzen, die da gezogen wurden, machen doch deutlich, dass er auch willens ist, hier jetzt ein Exempel zu statuieren und eine klare Botschaft zu senden, nämlich wir als Demokratie sind stark und wir lassen uns davon nicht angreifen und wir lassen uns das nicht gefallen.